Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir kommen heute Morgen zurück auf den Bericht über die Heilung eines Blinden aus Markus Kapitel 8. Ich lese noch einmal die Verse 22 bis 26. Und sie kamen nach Bethsaida und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor das Dorf, tat Speichel auf seine Augen, legte seine Hände auf ihn und fragte ihn, siehst du etwas? Und er sah auf und sprach, ich sehe die Menschen, als sähe ich Bäume umhergehen. Danach legte er abermals die Hände auf seine Augen, da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht, sodass er alles scharf sehen konnte. Und er schickte ihn heim und sprach, geh nicht hinein in das Dorf. Siehst du etwas, so fragte Jesus den Blinden, nachdem er seine Augen mit seinem Speichel befeuchtet hatte und ihm die Hände aufgelegt hatte. Ich sehe die Menschen, als sähe ich Bäume umhergehen, lautete seine Antwort. Dieser Mann sah etwas, aber nicht deutlich. Es war ein unbefriedigender Zustand, so haben wir am vergangenen Sonntag gesagt. Jesus hätte ihn gewiss augenblicklich heilen können. Warum er das nicht tat, das lag nicht daran, dass er die Macht dazu nicht gehabt hätte. Vielmehr wollte er den Jüngern damals und auch uns heute eine wichtige geistliche Lektion beibringen. Auch in der Gemeinde Jesu gibt es solche, die wohl etwas sehen. Das heißt, sie haben sowohl hinsichtlich ihres vergangenen Lebens ohne Christus, als auch was die Person Jesu und sein Heilswerk betrifft, eine gewisse Erkenntnis. Doch ihr Glaubensleben ist sehr unbefriedigend, sowohl für sie selbst als auch im Blick auf ihr Zeugnis anderen gegenüber. Sie sehen, aber nur undeutlich. Die wunderbare Verheißung, die der Herr Jesus als der gute Hirte seiner Schafe gegeben hat, ist für sie nicht Wirklichkeit. Johannes Kapitel 10, da heißt es, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben. In einer anderen Übersetzung wird das so zum Ausdruck gebracht, ein Leben in ganzer Fülle. Ich bin gekommen, dass sie das Leben, und zwar das Leben in ganzer Fülle haben. Das heißt nicht ein Leben ohne Probleme, das ist uns, so denke ich, allen klar. Und das bedeutet auch nicht, dass sie satt werden sollten im laodizäischen Sinne, das heißt in Selbstgenügsamkeit, sondern glücklich und zufrieden in der Gemeinschaft mit ihrem Herrn Jesus Christus und mit dem himmlischen Vater, den sie über alles lieben und dem sie gerne dienen wollen. Nicht in der Knechtschaft des Gesetzes, unter der Herrschaft des Gesetzes, sondern in der Freiheit der Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und dass viele das nicht haben, obwohl sie sich irgendwann einmal, wie man heute zu sagen pflegt, für Jesus entschieden haben, liegt oft daran, dass ihnen ein Pseudo-Evangelium, so will ich das mal nennen, ein Pseudo-Evangelium verkündigt worden ist. Nämlich Jesus, der ihnen ihre natürlichen Bedürfnisse nach Geborgenheit, nach Liebe, nach Anerkennung und Glück verspricht. Das Wort Gottes wird in dieser Art von Verkündigung so dargestellt, als würde es sich diesen angeborenen Wünschen und Sehnsüchten des menschlichen Herzens anpassen. Luther, so haben wir bereits am vergangenen Sonntag gehört, Luther sah in einer solchen Verkündigung das durchgängige Zeichen aller Irrlehre. Heißt also, wenn man den Herrn Jesus anbietet, als einen, der die natürlichen, psychischen, manchmal auch materiellen Bedürfnisse des Menschen erfüllt und erfüllen will. Ein durchgängiges Zeichen aller ihr Lehre. Das Wort kommt in dieser Verkündigung nicht im Widerspruch zum Sinn und zu den Wünschen des Menschen, sondern im Einklang damit. Das heißt also, dir wird in diesem Pseudo-Evangelium das, wonach du dich schon immer gesehnt hast, was du in der Welt vergeblich gesucht hast, nun durch den Glauben an Christus angeboten und zugesprochen. Die völlige Verdorbenheit des menschlichen Herzens, die totale Ich-Bezogenheit seiner Sehnsüchte nach einem erfüllten Leben, gerade auch in seinem selbstherrlichen Gutsein wollen, wird nicht in das Licht Gottes hineingestellt. Davon ist keine Rede. Und darüber hat man dann auch niemals Buße getan. Obwohl das sehr, sehr wichtig ist. Ganz entscheidend wichtig. Denn da geht es an die Wurzel unseres selbstbezogenen, selbstgerechten Wesens. Dass man gerade dafür Vergebung braucht, das sieht man nicht. Dafür hat man keinen klaren Blick. Und auf dieser ich-bezogenen Basis, auf diesem ich-bezogenen Fundament, darf sich der Mensch dann, wie ich neulich las, durch das Abladen seines Lebensmülls, so heißt es da unter dem Kreuz, ein Stück Himmel auf Erden, das heißt also ein glückliches Leben schenken lassen, auf dieser falschen Basis, auf dieser ich-bezogenen Basis. Die Vergebung vergangener Sünden ist dann lediglich die Voraussetzung und das Mittel, damit der Mensch zu seinem egoistischen Ziel kommt. Ja, die Vergebung ist ein Mittel dafür, dass der Mensch zu seinen egoistischen Zielen, zu der Erfüllung seiner egoistischen Wünsche und Sehnsüchte kommt. Kein Wunder, dass der Mensch durch diese Art von Verkündigung nicht zur Erkenntnis der Fülle der Gnade Gottes in Christus kommt. Sein Christenstand ist und bleibt für ihn selbst und auch für andere sehr unbefriedigend. Dass Gnade vom Kreuz her, von dem Gekreuzigten her, den Tod dieser ichhaften Sehnsüchte bedeutet, dass wir in Christus Jesus den Tod, das Gericht über diese Sehnsüchte, diese selbstbezogenen Sehnsüchte empfangen haben und Gott uns in Christus ein Leben schenkt, das die Verherrlichung Gottes zum Ziel hat, das sieht man nicht. Ähnlich wie dieser Mann keinen klaren Blick hatte. Er sah wohl etwas, aber er sah nicht klar, er sah nicht deutlich. Das Leben, das uns in Christus Jesus zugerechnet wird, dieses göttliche Leben in Christus, das in der Glaubensgerechtigkeit unser Leben ist, das ist ein ausgetauschtes Leben. Das ist ein ganz anderes Leben als das, was der natürliche Mensch sucht, wonach er begehrt und Ausschau hält und was ihm in dieser Pseudo-Verkündigung, in diesem Pseudo-Evangelium angeboten wird. Das Leben Christi ist das Leben zur Verherrlichung des Vaters. Das ist das Leben, das Gott uns in Christus Jesus im Evangelium anbietet und zuspricht, wenn wir durch Buße und durch Glauben an den Herrn Jesus Christus mit Gott versöhnt werden durch das Blut seines lieben Sohnes. Das ist ein ganz anderes Leben. Ein Leben, das uns von Natur aus völlig fremd ist. Das wir auch von Natur aus gar nicht wollen, das wir gar nicht begehren. Es ist ein Leben, das durch den Tod unseres Ichs, und zwar stellvertretend am Kreuz in Christus, gegangen ist. Wir können natürlich nicht nur den Verkündiger einer solchen Botschaft die dem Evangelium der Heiligen Schrift nicht entspricht. Wir können natürlich nicht nur dem Verkündiger für einen solchen unbefriedigenden Christenstand, der daraus resultiert, verantwortlich machen. Als Sünder ist der Mensch ja gerade für diese Art der Verkündigung offen. Das macht ja sein sündiges Wesen aus. Dieses selbstische Begehren nach einem Stück Himmel auf Erden, so nennt man das dann. Es wird ihm also das geboten, wonach ihm die Ohren jücken. Glaubt er dieser Botschaft, so ist er selbst voll verantwortlich dafür und für die unseligen Folgen. Ich kann also nicht sagen, dass das bei mir so gelaufen ist. Das ist ausschließlich die Verantwortung derer, die mir das so beigebracht haben oder verkündigt haben, sondern ich bin selbst dafür verantwortlich. Und es ist wichtig, dass man wegen der Irrwege und unseligen Folgen, die sich daraus ergeben, dass man darüber Buße tut und sich darunter beugt, vor Gott demütigt. Die Folgen einer so getroffenen Entscheidung für Jesus ist zunächst ein Mangel an Unterscheidungsvermögen. Also dieser Mann, von dem hier die Rede ist, in diesem Geschehen, konnte in diesem Zustand die Menschen kaum von den Bäumen unterscheiden. Nur wandelnde Bäume konnten es ja nicht sein, ja. Deshalb wusste er, es müssen Menschen sein. Also mussten es Menschen sein, Menschen, die aussahen, als wären sie Bäume. Wir versetzen diesen Mann einmal für einen Augenblick in unsere Zeit. Er besitzt also ein Auto und stellen wir uns vor, der Herr Jesus hätte diesen Mann in seinem Zustand belassen, dann hätte er wohl sein Auto noch schadenslos aus der Garage fahren können, das wäre ihm vielleicht noch gelungen, aber spätestens an der nächsten Kreuzung wäre es gefährlich geworden, wenn er Rot nicht von Grün hätte unterscheiden können. Da wird es gefährlich, ja. Und hierin gleicht er einem Menschen, der kein geistliches Unterscheidungsvermögen hat. Und das ist eine höchst gefährliche Angelegenheit für einen selbst und auch für solche, denen man möglicherweise den Weg zeigen will. Denkt euch einmal Folgendes. Denkt euch, ihr würdet diesen Satz von mir hören, den ich in einem christlichen evangelikalen Blatt gelesen habe. Er beginnt also mit einem Zitat. Schlimmer als Pest und Cholera ist von niemandem geliebt, beachtet und vermisst zu werden. Die größte Krankheit ist, alleingelassen zu werden. Das ist also das Zitat, das zunächst gebracht wird. Und jetzt hören wir auch, von wem dieses Zitat stammt. Diese Tatsache, so heißt es weiter, wurde von Mutter Teresa geäußert, bevor sie heilig gesprochen wurde. Dort, wo sie das Elend Kalkuttas erlebte und mit all ihrer Kraft Menschen liebte und ihnen half. Stellt euch vor, ich hätte diesen Satz geschrieben oder euch so mitgeteilt, dann gehe ich einmal davon aus, dass ihr einen Schrecken bekommen hättet. Und der Gedanke läge doch nahe, ist er jetzt auch auf den Zug nach Rom aufgesprungen? Erfüllt sich jetzt auch bei ihm die Prophezeiung Spurgeons von vor über 100 Jahren, dass in Zukunft viele sich wieder in die Ketten Roms legen lassen werden? Was ist mit unserem Verkündiger, mit unserem Prediger los? Wie kommt er dazu, eine von der römischen Kirche heilig gesprochene, von einem anderen Geist besessene, gequälte Frau, und das war Mutter Teresa, sie war eine gequälte Frau im Blick auf ihr ewiges Heil, als vorbildliche christliche Gestalt zu zitieren. Und wenn ich mich gar nicht korrigieren ließe, dann wäre doch die Konsequenz von eurer Seite zu sagen, also bei uns darf er nicht mehr predigen. Ja? Bei uns darf er einfach nicht mehr predigen. Wer die Gemeinde nach Rom führt, durch solche Aussagen, kein Unterscheidungsvermögen hat zwischen den schrecklichen Irrlehren des römischen Katholizismus und dem, was die Bibel unter Wahrheit versteht, der hat das Recht, nicht hier auf dieser Kanzel zu stehen. Ja? So würdet ihr doch hoffentlich denken. Ganz abgesehen und völlig ungeachtet der persönlichen Beziehungen, die wir zueinander haben, müsstet ihr diese Konsequenz ziehen. Es ist einfach ein Merkmal unserer Zeit, dass man auch in der Gemeinde Jesu kaum noch ein rechtes Unterscheidungsvermögen mehr hat. Im besten Fall steckt man noch in den Kinderschuhen des christlichen Glaubens und kann darum nicht unterscheiden zwischen Gut und Böse, zwischen dem, was von oben kommt, von der Schrift herkommt, von der Bibel herkommt, vom Evangelium, das die Bibel uns bezeugt, und dem, was von unten her stammt, ja, von einem anderen Geist. Viele in der Gemeinde Jesu sind geistig nicht erwachsen. Sie sind, wie es der Apostel Paulus im Brief an die hebräischen Christen schreibt, sie sind unerfahren im Wort der Gerechtigkeit. Sie sehen nicht recht und müssen an die Hand genommen werden und geführt werden. Ja, wie man auch Kinder an die Hand nehmen muss und muss sie recht führen, ja. Die haben dieses Urteilsvermögen, dieses Unterscheidungsvermögen noch nicht. Doch wehe ihnen, wenn sie in die falschen Hände geraten. In die Hände von blinden Leitern. In einem solchen geistlichen Zustand ist man natürlich offen für alle möglichen Irrwege. Da hat man in Christus Jesus, in seiner wunderbaren Gnade, in seinem Heilswerk nicht volle Genüge und Sättigung gefunden. Da sucht man nach bestimmten Zusätzen. Ja? Das brauchst du dann auch noch, um wirklich in deinem geistlichen Leben zufrieden sein zu können. Der eine sucht es in mehr Aktivitäten, ein anderer dort, wo mehr das Gefühl angesprochen wird, wieder ein anderer in besonders spirituellen, ekstatischen Erfahrungen. Wir denken beispielsweise an das sogenannte Zungenreden. Es gibt ja so vieles, was auf dem christlichen Markt der Möglichkeiten angeboten wird. Und überall finden sich Menschen, denen in der Regel ein ganz bestimmtes Merkmal zu eigen ist. Ein ganz bestimmtes Merkmal. Sie leiden an biblischer Unterernährung. Und zwar ganz besonders hinsichtlich der Lehre von den zentralen Wahrheiten von Gesetz und Evangelium. Und darum erkennen sie nicht klar und deutlich die Herrlichkeit Gottes im Angesicht unseres Herrn Jesus Christus. Und die Herrlichkeit Gottes im vollbrachten Heilswerkes unseres Herrn Jesus. David Jaffin, der bekannte Judenchrist, schrieb in einem seiner Bücher, keinen Tiefgang zu haben, und das bedeutet ja letztlich, keine Klarheit zu haben, keine wirkliche tiefe Klarheit zu haben im Blick auf die zentralen Wahrheiten im Evangelium, keinen Tiefgang zu haben, ist sehr gefährlich für uns am Ende der Tage. Und am Ende der Tage, in dieser Zeit, befinden wir uns. Das bedeutet also für uns, immer wieder über Christus und sein vollbrachtes Erlösungswerk in Kreuz und Auferstehung nachzusinnen. Das macht das Herz nicht nur gewiss und froh, sondern ist auch der beste Schutz gegen die mancherlei Irrlehren unserer Zeit. Der beste Schutz. Ich denke, wir alle wissen um die Geschichte, die uns im Buch Esra berichtet wird, als Esra mit seinen Leuten nach Jerusalem kommt, um dort den Tempel wieder aufzubauen, der ja zerstört worden war. Was taten sie zuerst? Das ist äußerst interessant, das zu lesen. Sie begannen also nicht mit dem Fundament des Tempels, sondern sie begannen damit, den großen Brandopferaltar wieder aufzurichten, aufzubauen. Das war das Erste, was sie taten. Sie wussten also um die zentrale Bedeutung der Opfer, die sie in Babel nicht darbringen durften. Dabei spielte das Brandopfer, das nach dem Gesetz des Mose regelmäßig morgens und abends dargebracht werden musste, eine ganz besondere Rolle. Im Unterschied zum Sündopfer wurde das Brandopfer ganz verbrannt. Es war ganz und völlig für Gott da. Deshalb bezeichnet man es auch als Ganzopfer oder als Emporopfer. Es war Gott ein lieblicher Geruch, so lesen wir. Das heißt, es war ihm angenehm, es war ihm wohlgefällig. Es war stellvertretend für den Sünder das Leben für Gott. Der Gehorsam Gott gegenüber, die Hingabe an den Willen Gottes bis in den Tod. Diese Seite des Opfers Jesu und damit der Glaubensgerechtigkeit ist heute kaum noch bekannt. Wohl das Sündopfer, aber kaum noch das Brandopfer. Und ich weiß nicht, wie das ist unter uns, ob wir unterscheiden könnten zwischen Sündopfer und Brandopfer. Und es wurde im alten Bund kein Sündopfer ohne Brandopfer dargebracht. Es gehörte unbedingt zusammen. Es sind die beiden Seiten der Glaubensgerechtigkeit, des stellvertretenden Opfers unseres Herrn Jesus Christus. Davon weiß man heute kaum etwas zu sagen. Es wird auch kaum verkündigt. Und diese Entwicklung wird im prophetischen Wort vorausgesagt. Der Prophet Daniel weissagt für die Zeit des Antiochus Epiphanes, der ein Typos des zukünftigen Antichristen ist, dass er das Brandopfer abschaffen würde. An seine Stelle würde dann später das Bild des Menschen treten. Und so erleben wir es tatsächlich auch in unserer Zeit, in der immer mehr antichristlichen Entwicklung auch in der Gemeinde Jesu. Das Gericht fängt an am Hause Gottes. Wollen wir diesen Satz aus dem ersten Petrusbrief niemals vergessen? Gott fängt mit seiner Züchtigung und mit seinen Gerichten niemals an in der Welt, sondern innerhalb seiner Schar, in seiner Gemeinde. So war es damals in Israel, dann kam die Völkerwelt dran und so geht es auch heute. Erst die Gemeinde Jesu, dann die Welt außen vor. Das Gericht fängt an, die Züchtigung Gottes am Hause Gottes. Das ist also das, was wir in unserer Zeit erleben, die Verdunklung der Wahrheit vom Brandopfer. Die Wahrheit vom stellvertretenden Gehorsam Jesu am Kreuz wird mehr und mehr verdunkelt. An seine Stelle tritt der religiöse Mensch mit seiner eigenen Frömmigkeit. Nicht mehr Christus, in dem wir vor Gott vollkommen wohlgefällig sind, durch sein stellvertretendes Leben, sondern der fromme Mensch tritt in die Mitte des Gottesdienstes. Und damit sind den Irrtümern Tür und Tor geöffnet. Und genau das ist es, was wir in unserer Zeit beobachten. Kräftige Irrtümer. 2. Thessalonicher Kapitel 2. Gott sendet kräftige Irrtümer. Der beste Schutz besteht in der Stärkung unseres geistlichen Immunsystems, in dem tiefen Verwurzeltsein in Christus und seinem Heilswert. Das ist der beste Schutz. Jetzt lese ich uns einen Vers aus Esra Kapitel 3 vor. Es ist der 3. Vers. Da wird es nochmal so richtig deutlich, dass es hier um den Schutz vor den Feinden geht. Und sie richteten den Altar wieder her, nämlich den Brandopferaltar, an seiner früheren Stätte, denn es war Furcht über sie gekommen vor den Völkern des Landes. Sie fürchteten sich vor den Völkern des Landes und opferten dem Herrn Brandopfer darauf des Morgens und des Abends. Das ist also das Erste, was sie getan haben. Als Schutz gegenüber oder gegen die Anfeindungen derer, die das Werk Gottes hindern wollten. Und Schutz gegenüber jeglicher Art von Irrlehren haben wir in den zentralen Aussagen und Wahrheiten der Heiligen Schrift. Und da geht es um Christus, da geht es um sein stellvertretendes Erlösungswerk. Und dazu jetzt noch einige Zitate von Luther. Wenn der Artikel von der Rechtfertigung, und das ist Sündopfer und Brandopfer, nicht nur Sündopfer, sondern Sündopfer, die Sühnung unserer Sünden durch das Blut Jesu und Brandopfer, sein stellvertretendes Leben, das uns zugerechnet wird, denn wir brauchen ja neues Leben, ja? Und das haben wir nicht in uns selbst, also brauchen wir das Leben Christi. Das ist Rechtfertigung vor Gott. Also, einige Zitate Luthers. Wenn der Artikel von der Rechtfertigung verloren ist, dann ist auch zugleich die ganze christliche Lehre verloren. Wenn der Artikel von der Rechtfertigung hinweg ist, so bleibt nichts weiter übrig als lauter Irrtum, Heuchelei, Gottlosigkeit und Götzendienst, auch wenn es den Anschein des Gottesdienstes hat. Wenn wir bei dem Artikel von der Rechtfertigung bleiben, so sind wir sicher vor Ketzerei, gemeint sind die Irrlehren, und behalten die Vergebung der Sünden. Wäre der Artikel der Rechtfertigung auf der Bahn geblieben, nach der apostolischen Zeit, hätte man daran festgehalten, und der ging ja schnell verloren, wurde schnell verdunkelt. Man lebte mehr von der eigenen Hingabe und von der eigenen Frömmigkeit als von dem stellvertretenden Heilswerk Christi. Wäre der Artikel der Rechtfertigung auf der Bahn geblieben, so wäre kein Mönch, Aberglaube, noch Irrtum der Werkheiligen und Sekten in die Welt gekommen. Der Artikel von der Rechtfertigung hat nicht allein das Reich des Antichristen geschwächt, sondern uns auch bisher gegen seine Macht erhalten und verteidigt. Und, letztes Zitat, es ist höchst notwendig, dass wir den Artikel von der Rechtfertigung beständig einprägen und einschärfen. Es gibt nichts, worin wir klarer sehen müssen als in dieser Sache. Der letzte Satz stammt also nicht von Luther. Stellen wir uns vor, dieser Mann in unserer Geschichte wäre in seinem Zustand geblieben. Möglicherweise hätte er sogar irgendwann an der Messianität unseres Herrn Jesus gezweifelt. Denn der Messias würde kommen, um den Blinden die Augen aufzutun. Und zwar, dass sie wieder klar sehen konnten. Und er konnte nicht klar sehen. Wäre er in diesem Zustand geblieben, wären vielleicht in Zukunft Zweifel an der Messianität unseres Herrn Jesus bei ihm in seinem Herzen aufgekommen. Darum stellt Jesus ihm diese seelsorgerliche Frage. Siehst du etwas? Siehst du etwas? Nachdem er ihm zum ersten Mal die Hand und die Hände aufgelegt hatte, fragte er ihn, siehst du etwas? Und das ist die Frage, die unser Herr Jesus uns allen heute Morgen stellt. Und es ist von allergrößter Bedeutung, dass wir ihm und selbst nicht und uns selbst nichts vormachen. Dieser Mann machte sich ja auch nicht selbst was vor. Er sagte ganz offen, ganz aufrichtig, ja, ich sehe was, aber... Nicht wahr? Klar sehe ich nicht, deutlich sehe ich nicht, befriedigt bin ich nicht mit diesem Zustand. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir unserem Herrn Jesus Christus auf diese Frage, siehst du etwas, eine aufrichtige Antwort geben, dass wir uns selbst nichts vormachen. Vielleicht geht es ja doch auch dem einen oder anderen unter uns so wie diesem Mann, den der Herr Jesus dann schließlich gänzlich geheilt hat, dass er sagen muss, ja, mir ist schon auch manches klar. Aber was du da gerade erzählt hast von der Bedeutung des Brandopfers, Das ist mir niemals klar gewesen. Und es ist ja nicht zum ersten Mal hier verkündigt worden. Und dass ich so ganz zufrieden bin, nicht in dieser selbstgerechten Weise, in dieser selbstgerechten Sattheit, zufrieden bin mit meinem geistlichen Leben, das kann ich auch nicht sagen, dass ich in Christus wirklich zur Ruhe gekommen bin und in ihm die Fülle der Gnade gefunden habe, das mich täglich froh macht, morgens, wenn ich aufstehe, abends, wenn ich zu Bett gehe, den ganzen Tag über. Fundament meiner Glückseligkeit ist, meiner Freude ist, das kann ich nicht sagen, dass ich so zufrieden bin mit meinem geistlichen Leben. Ich sehe wohl etwas, aber für jemanden, der das zugibt, wenn es nun so sein sollte, für jemanden, der das zugibt, gibt es immer Hoffnung, ihr Lieben, ist immer Hoffnung da. Wie für diesen Mann, für ihn gab es ja auch Hoffnung. Unser Herr legte ihm abermals die Hände auf und es heißt hier in Vers 25, da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht, sodass er alles scharf sehen konnte. Es gibt also Hoffnung. Hoffnung für alle, die unter ihrem geistlichen Zustand leiden und nach einem Ausweg suchen. Vielleicht nach Jahren, vielleicht auch nach Jahrzehnten. Ich rede hier nicht aus der Theorie, sondern wenn ich euch jetzt hier etwas verkündige und predige, dann ist das selbst durchlitten worden und erfahren worden. Vielleicht nach Jahren oder Jahrzehnten schenkt der Herr endlich den klaren Blick für seine Herrlichkeit und die volle Genüge in ihm. An ihm dürfen wir uns in der Hauptsache erfreuen. Und natürlich dürfen wir uns dann auch an vielen anderen Dingen erfreuen, die Gott uns schenkt. Aber in ihm und durch ihn. Er ist der, in dem wir volle Genüge haben. Ansonsten dürfen wir auch in ihm und durch ihn manches genießen. Wie Paulus sagt, Gott hat uns vieles gegeben zu genießen. Nicht, dass jetzt jemand nach Hause geht und denkt, ich darf mich nicht mehr freuen über das schöne, schmackhafte Essen. Ich darf das genießen, aber als einer, der in Christus ist, der in ihm volle Genüge gefunden hat, da haben wir auch für diese äußeren Dinge, mit denen Gott uns beschenkt, einen ganz anderen Blick. Wir können sie viel besser genießen. Ja? Sie sind nicht das Ziel, das wir angestrebt haben. Sie sind aber eine Folge, etwas, was Gott uns zusätzlich noch gibt. Ja? Und wenn er es uns vorenthält, dann haben wir doch volle Genüge in ihm, ja? Gib dich nur nicht zufrieden mit einem notvollen geistlichen Zustand, in dem Christus dir in seiner Liebe und Gnade nicht alles geworden ist. Ergreif es immer wieder im Glauben. Lieber Herr Jesus, ich bekenne dir meine angeborene Ich-Sucht und meine Irrwege, die damit verbunden sind. Bitte vergib mir und reinige mich davon mit deinem kostbaren Blut. In mir selbst habe ich nichts und ich will auch in mir selbst, außerhalb von dir, nichts mehr haben. Du allein bist der Tod meines ichhaften Begehrens und mein Leben, das den Vater verherrlicht hat und im Alltag verherrlichen will. Herr, ich rechne mit dir. Du hast gesagt, ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Ich will meinen Durst nicht mehr stillen an den rissigen Zisternen, sondern an dir, denn du bist die Quelle des Lebens. Du bist das Leben selbst, das unserem himmlischen Vater wohlgefällig ist. Lebe du dein Leben in mir und durch mich. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für das Evangelium vom Sohn, in dem wir all das haben, was dir wohlgefällig ist, was dich verherrlicht, wonach dein Herz sich gesehnt hat. Herr, wir preisen dich dafür, dass du der Tod unseres ichhaften, sündigen Begehrens bist, auch in unserer Frömmigkeit, in unserer eigenen Frömmigkeit. Du bist unser Leben, Herr Jesus, das den Vater im Himmel verherrlicht hat und immer wieder aufs Neue verherrlicht. Amen.